Kennst du Angela Merkel und Martin Schulz? Aha, danke. Kennst du Bernd Althusmann und Stefan Weil? Jetzt kommt schon mehr Kopfschüttelung. Also wir haben sie alle wahrscheinlich schon mal gesehen. Die letzten Wochen waren überall Plakate von ihnen. Und jeder würde so auf den ersten Schlag sagen, ja, die kenne ich. Aber kennst du sie wirklich? Weißt du, was sie wollen, wer sie sind, was sie auf dem Herzen haben? So, im Wahlkampf haben wir ganz viel von ihnen gehört. Ganz viel von ihnen gelesen. Und sie versuchen dann immer, ein gutes Bild von sich abzugeben. Ist auch verständlich, ne, wenn man gewählt werden will. Die Journalisten tun ihren Teil noch dazu, geben ihre Meinung darüber ab und sagen, was sie denken über die Kandidaten, interviewen sie auch und stellen denen dumme und schlaue Fragen. Aber kann man sich wirklich ein Bild von denen machen dadurch? Und ganz ehrlich, was ich von denen gelesen habe, was sie weitergegeben habe, das war so platt, ehrlich. Eine richtige Meinung oder ein richtiges Bild kann ich mir davon überhaupt nicht machen. Wie gut kennen wir einander wirklich? Und jetzt nehme ich mal nicht die Prominenten, sondern wie gut kennst du deinen Nebenmann? Wie gut kennst du deinen Ehepartner? Ich habe neulich mal habe ich mit Ingrid einen Film gesehen, beziehungsweise eine Sendung gesehen, da ging es um Paare, was sie voneinander wissen. War ein Ratespiel. Und da war unter anderem die Frage, was ist dein Partner am liebsten? Da habe ich überlegt, was ist Ingrid denn am liebsten? Wir sind seit 35 Jahren verheiratet, eigentlich müsste ich das wissen. Ne? Wir haben nachher drüber gesprochen, wir haben uns darüber unterhalten, gegenseitig. Und ich war so froh, Ingrid hat gesagt, ich habe nicht das Lieblingsessen. Ich mag das und das und das gerne. Also als ich sie kennengelernt habe, wusste ich, was sie am liebsten ist, nämlich Eis. Aber ja, ganz so ist es nicht mehr. So, wir versuchen uns ein Bild vom anderen zu machen, versuchen ihn kennenzulernen. Gerade in der Ehe ist das, glaube ich, kannst du ein Leben lang dazu verwenden, jemanden anders kennenzulernen. Wir machen das lieber anders. Wenn wir jemanden sehen, wenn wir etwas von jemandem hören, wir ordnen ein, was kenne ich von dem oder was kenne ich schon, dann kommt das schon mal in die Schublade. Ja? Dann lassen wir uns leicht auch manipulieren, beziehungsweise täuschen, was der andere von sich weitergibt, wie er sich gibt. Man kann in der Öffentlichkeit ein ganz anderes Bild geben als zu Hause. So. Also kennen wir einander wirklich? Wissen wir, was in dem anderen vorgeht? Ich weiß das nicht immer, nicht mal bei meiner eigenen Frau. Ich strebe danach, das kennenzulernen. Ich behaupte jetzt mal, das geht uns mit Jesus nicht anders. Das ist jetzt eine These von mir, die dürfte jetzt befürworten oder nicht. Wir hören von ihm, wir erleben ihn, aber kennen wir ihn wirklich? Kennen wir ihn wirklich von Herzen? Wissen wir, was er möchte, was er auf dem Herzen hat? Und ich glaube, wenn wir uns jemandem anvertrauen wollen, wirklich anvertrauen wollen, dann müssen wir wissen, was in seinem Herzen ist, was seine Beweggründe sind. Ich denke, ihr alle habt gewählt, hoffe ich zumindest. Ja, Bundestagswahl und Landtagswahl, ich hoffe, ihr habt gewählt. Aber ich habe immer wieder meine Schwierigkeiten, jemandem wirklich Vertrauen zu schenken, von denen, die da an den Start gegangen sind, weil ich ihn nicht kenne. Kennen wir Jesus so, dass wir uns ihm wirklich anvertrauen, so richtig voll und ganz? Darüber möchte ich in den nächsten Wochen nicht nur darüber, sondern über Jesus predigen, um ihn kennenzulernen. Und ich glaube, Jesus, also ich könnte da wahrscheinlich 5 Jahre drüber predigen und wir haben ihn immer noch nicht erfasst. aber ich möchte mit uns auf den Weg gehen und Jesus besser kennenlernen. Ich habe heute Morgen eine Bibelpassage rausgenommen, die nicht unbedingt einfach ist, aber wir versuchen das trotzdem. Es gibt ein bisschen Schwarzbrot heute Morgen. Ich hoffe, ihr habt gute Zähne. Wir gucken uns einen Dialog an zwischen Juden und Jesus. Als Jesus hier auf der Erde war, hat er ja überwiegend mit Juden zu tun gehabt und da sind sie öfter mal auch ins Gespräch gekommen miteinander. Um reinzukommen, zu wissen, warum dieser Dialog stattfindet, kurz vorher hat er diese Leute gerade mit Essen versorgt. Die haben ausgehalten, die haben den ganzen Tag ausgehalten bei ihm und die hatten Hunger und dann kam die wunderbare Speisung der 5000. 5000 Männer sind satt geworden, dazu Frauen und Kinder, die damals nicht mitgezählt worden sind. Und es sind, und das Ganze von 2 Broten und 5 Fischen. Übrig geblieben sind noch 12 Körbe. Also ein Riesenwunder, sie sind satt geworden. Anschließend zieht sich Jesus zurück, weil er Ruhe haben möchte, auch Ruhe braucht. Seine Jünger schickt er schon mal los mit dem Schiff über den See und er geht ihnen nachts nach auf dem See. Das nächste Wunder, das hat das Volk nicht unbedingt mitgekriegt, aber die Jünger sehr wohl. Und dann kamen sie am nächsten Tag in Kapernaum an und dort findet das Volk. Die machen sich nämlich auf die Suche nach Jesus und sie finden ihn dort wieder. Und dann kommt das Gespräch. Johannes 6, 26 und 27 fange ich an. Jesus erwiderte, also es geht noch ein bisschen vorher, ihr dürft das gerne nochmal nachlesen, aber ich nehme jetzt nicht den ganzen Text. Jesus erwiderte, ich kann euch mit Sicherheit sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Was Gott euch mit diesem Wunder sagen wollte, interessiert euch nicht. Ihr solltet euch nicht so viel Mühe machen um die vergängliche Speise, sondern euch um die bemühen, die für das ewige Leben vorhält. Diese Nahrung wird der Menschensohn euch geben, denn dazu hat Gott der Vater ihn als seinen Gesandten beglaubigt. So, Jesus versucht hier die Blickrichtung des Volkes zu ändern. Weg von dem menschlich-natürlichen auf das himmlisch-geistliche. Sie waren total verwurzelt im Jetzt und Hier und was brauche ich und was brauche ich nicht. Aber sie haben überhaupt keinen geistlichen Blick gehabt. Sie haben überhaupt nicht irgendwie den Wunsch oder das Verlangen gehabt irgendwie fürs Geistliche. Und Jesus versucht hier ihre Blickrichtung zu ändern. Wir haben gerade letzte Woche schon davon gehört, Blickrichtung zu ändern. Das ist eine bewusste Entscheidung. Ich muss mich entscheiden. Aber Jesus musste ihnen hier überhaupt erstmal den Blick dafür öffnen, dass es was Geistliches gibt. Sie waren im Hier und Jetzt. Deswegen sagt er von wegen, ihr seid nur da, weil ihr von dem Brot gegessen habt. Nicht wegen des Wunders, sondern ihr seid satt geworden. Das war ihre Sicht, sie wollten satt werden. Das ist uns vielleicht ein bisschen fremd, weil wir eigentlich in der Regel satt sind, weil wir nicht unbedingt um Brot kämpfen müssen oder um Versorgung kämpfen müssen. Aber damals war das tatsächlich so, das Leben war davon geprägt, von Tag für Tag tatsächlich auch das Essen zu bekommen, was man brauchte. Das war ihr Lebensinhalt letztendlich. Sie haben sich um Essen bemüht. Und wenn der Fang mal schlecht war im See Genezareth, dann hat man gehungert, weil es war keine Riesenvorräte da und es war kein Penny um die Ecke, wo man einkaufen konnte. Und Jesus hatte hier mit dieser Brotvermehrung einen fantastischen Ausweg gezeigt. Da ist einer, der kann Brot machen und der kann Fisch machen. So viel, dass alle zu essen haben. Mann, was für ein Wunder. Wir brauchen nie wieder fischen gehen. Wir brauchen nur diesen Mann und den halten wir fest und der kann uns immer was zu versorgen geben. Wir brauchen nie wieder hungern. Das war ihre Sicht. Wie begrenzt. Hier und jetzt kein Hunger mehr. Jesus ging es aber darum nicht. Jesus ging es um viel, viel mehr. Ich merke das manchmal an uns oder an mir selber auch, dass wir so im Hier und Jetzt und den jetzigen Bedürfnissen, was wir jetzt brauchen, was wir jetzt haben wollen, dass wir da so begrenzt sind. Und Jesus auch nur das bringen. Aber Jesus möchte viel mehr, der hat einen ganz anderen Blick. Und er versucht, diesen Blick hier in ihnen weiterzugeben. Ja, er hat sich um sie gesorgt. Das war der Grund, warum er die Brote und die Fische vermehrt hat. Er hat sich um sie gesorgt. Ja? Die Jünger haben gesagt, Mensch, schick sie in die umliegenden Dörfer, damit sie sich was zu essen kaufen. Und Jesus, nee, sagt er, lass sie sich hinsetzen, ich gebe ihnen. Das ist sein Herzensanliegen. Er möchte uns versorgen, keine Frage. Aber das ist nicht alles. Er möchte viel, viel mehr. Er möchte uns den Blick dafür weiten, dass es um etwas viel, viel Wertvolleres geht, als nur das Essen hier. Es gibt das ewige Leben. Und wenn wir mal den Unterschied zwischen dem sehen, was wir hier auf der Erde leben und dem ewigen Leben, ich weiß, da sind wir noch nicht und das haben wir noch nicht erlebt, das haben wir auch noch nicht vor Augen, aber es ist ein so gewaltiger Unterschied, dass unser Leben hier auf ein Nichts zusammenschrumpft. Und alles, was wir hier erleben und erleiden und erdulden müssen, ist nichts im Vergleich zu dem, was wir im Himmel erleben an Herrlichkeit. So, und das versucht er ihnen ein Stückchen weit nahe zu bringen. Es gibt ein ewiges Leben. Und ihr sollt danach streben, dieses ewige Leben zu empfangen. Wie geht's dir mit Jesus? Was möchtest du von ihm? Was betest du? Was ist auf deinem Herzen, wenn du zu Jesus kommst und etwas haben möchtest? Ich weiß, Essen und Trinken steht bei uns nicht unbedingt an erster Stelle, weil das haben wir. Da geht es um andere Dinge. Heutzutage Smartphone, hippe Klamotten. Es geht nicht alle von allen von euch, das weiß ich, aber coole Musik muss sein. Gesundheit, das betrifft, glaube ich, uns alle. Das sind so die Dinge. Es gibt bestimmt noch ganz, ganz viel mehr, aber ich habe jetzt mal so ein paar, so eher für die jungen Leute, aber Gesundheit, glaube ich, geht uns allen. Ist das das, wenn wir, so das ist doch das, was uns als erstes in den Kopf kommt, wenn wir Hilfe brauchen, wenn wir sagen, so, wir kriegen das nicht von allein hin. Jesus hat mal gesagt in Matthäus 6, Vers 33, euch soll es zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Und dann wird euch alles Übrige dazugetan. Wie weit ist unser Vertrauen zu Jesus, dass das wirklich klappt? Wie weit haben wir diese Gewissheit, ja, Jesus tut das, er kümmert sich wirklich darum. Ich brauche mich nur nach der Gerechtigkeit Gottes ausstrecken. Und was heißt das eigentlich, als erstes das Reich Gottes? Was heißt das? Was muss ich eigentlich dafür tun? So, genau dasselbe haben sich die Juden auch gefragt. Was muss ich eigentlich dazu tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Das war sofort die nächste Frage. Wir lesen mal weiter, Johannes 6, 28 bis 30. Da fragten sie ihn, was müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete ihnen, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr den anerkennt, den er gesandt hat. Wäre das deine Antwort gewesen? Mir wäre viel mehr eingefallen, was Gottes Wille ist, aber nicht unbedingt das. Aber das ist die Antwort, die Jesus gibt. Doch da sagten sie zu ihm, wenn wir dir glauben sollen, dann musst du uns ein Wunder sehen lassen. Was wirst du tun? Also sie wussten schon, um wen es geht. Ganz offensichtlich. Ja? Wenn Jesus hier sagt, so, ihr müsst den anerkennen, den Gott gesandt hat, dann wussten sie schon, dass er selber diesen Anspruch hat. Und sie konnten das nicht fassen. Jesus erwartet nichts anderes, als dass wir ihn als Gottes Sohn anerkennen. Anerkennen heißt nicht, ja, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Das können wir auch tun. Aber nicht mal das haben die Juden getan. Das konnten sie noch nicht fassen. Aber das ist der allererste Schritt. Wenn ich Jesus nicht als Gottes Sohn anerkenne, sondern als normalen Menschen sehe, dann werde ich es nicht fassen. Dann werde ich nicht drankommen. Und die hatten wirklich so diesen Blick, sie kannten Jesus. Sie wussten, er ist aus Nazareth, er hat 30 Jahre lang unter ihnen gewohnt, als Zimmermann. Hat gearbeitet als Zimmermann, als ganz normaler, hat sie nicht weiter groß aufgefallen. Und an den sollen wir glauben, als Sohn Gottes. da brauchten sie Beweise. Zeig, was du drauf hast. Sie hatten gerade einen schon Beweis gehabt, oder? Ich habe mich gerade gefragt, was wollen sie noch mehr wissen? Die hatten übrigens auch mitgekriegt, dass Jesus nicht mit dem Boot übers Wasser gefahren ist. Das hatten sie mitgekriegt, könnt ihr nachlesen. Sie haben sich gewundert, wie er da hingekommen ist. Also sie haben gemerkt, da ist was mehr. Dieser Mann ist nicht nur Mensch, da ist viel, viel mehr. Aber sie waren immer noch dabei, Jesus aus menschlicher Sicht zu beurteilen. Rein aus menschlicher Sicht. Sie haben diesen Blick für das Geistliche überhaupt nicht gehabt. Sie waren immer noch beschränkt. Sie haben dieses Fenster nicht aufgemacht und nicht durchgeguckt. Wie siehst du Jesus? Wie beurteilst du Jesus? Wie gut kennst du Jesus? Was nimmst du von Jesus wahr? Wenn Jesus für dich nur ein guter Mensch war, der tolle Wunder getan hat, dann hast du ihn noch nicht wirklich erkannt. Nicht wirklich begriffen, wer er eigentlich ist und was er auf dem Herzen hat. Und dann wirst du dich ihm auch nicht wirklich anvertrauen. Es gibt andere tolle Menschen, die tolle Sachen gemacht haben. Nicht unbedingt Wunder, aber tolle Sachen gemacht haben. Macht's das aus? Jesus ist viel, viel, viel mehr. Jesus will hier etwas deutlich machen, indem er sagt, ihr müsst mich als Sohn Gottes anerkennen. Kein Mensch kann von sich aus den Willen Gottes tun. Wir meinen das, wir maßen uns das manchmal an, wenn wir ganz ehrlich sind. Maßen wir uns das manchmal an, wir können das, wir sind doch Christen. Wir müssen doch das halten. Manchmal erwarten wir das von uns auch, öfter erwarten wir das von den anderen. Oder? Als Christ musst du doch. Als Christ darfst du doch nicht. Wie kann das sein? Du musst doch immer freundlich sein. Du darfst dich nie aufregen, du darfst nie zornig sein. Ohne den Sohn Gottes in uns werden wir den Willen Gottes nicht tun können. Wir können es nicht. Wir werden nicht gerecht von alleine, aus eigener Kraft. Und das ist das, was Jesus hier rüberbringen will. Ihr müsst ihn als Gottes Sohn anerkennen und erkennen, dass er, nur er, euch dazu verhelfen kann, den Willen Gottes zu tun. Anders geht es nicht. Es geht hier immer noch um Brot. Ich weiß nicht, ob ihr das noch so im Blick habt. Es geht immer noch um Brot letztendlich. Und wenn ihr das mal überlegt, wir können wohl Samen aussehen. Die Bauern machen das. Sie sehen das Getreide aus. Und was können sie daran tun, dass das wächst? Nur so viel. Sie düngen und sie schmeißen Wasser drauf, wenn es zu wenig regnet. Und sie beten und warten. Viele Bauern haben immer noch das Gottvertrauen, weil sie wissen, sie sind von Gott abhängig letztendlich, dass das Getreide auch wächst. Sie können ihren Teil dazu tun und das ist wichtig und nötig. Ohne Samen in der Erde wird auch kein Getreide wachsen, aber letztendlich das Wachsen muss Gott geben. Und genau dasselbe ist das bei uns auch. Wir müssen uns entscheiden, tatsächlich auch nach Gottes Willen leben zu wollen. Ohne diese Entscheidung, dass wir das wollen, wird gar nichts passieren. Kann Gott uns auch nicht helfen. Wir müssen schon eine Entscheidung treffen, aber letztendlich das vollbringen, das kann nur Gott in uns wirken. Niemand anders. Das kann nur Jesus in uns tun. Nur Jesus kann unser Herz so verändern, dass wir bereit sind und das auch tun wollen. Die Kraft kommt von Jesus. Wie soll das gehen? Wie kann man Jesus vertrauen? Wie kann man sich wirklich an ihn hängen. Die Juden konnten das auch noch nicht glauben. Die haben von ihm erstmal Wunder, so weiß dich erstmal aus. Zeig erstmal, was du drauf hast, damit wir dich überhaupt anerkennen. Das ist so richtig diese menschliche Ebene. Ja? Zeig doch mal deinen Ausweis, wer du bist. Damals war es nicht der Ausweis, der Personalausweis oder sowas, sondern zeig doch mal ein Wunder. Und sie hatten auch gleich eine Vorstellung davon, wie das Wunder aussehen sollte. Johannes 6, Vers 31. Unsere Vorfahren haben immerhin das Manna in der Wüste gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Also Jesus, wenn du was drauf hast, dann musst du genau das tun. Dann glaube ich an dich. Kennt ihr sowas? Nicht unbedingt das Manna im Himmel, ne? Das haben wir sowieso nicht erlebt. Aber sie hatten genauso eine, Jesus, wenn du was drauf hast, dann musst du das tun. Dann glaube ich an dich. Manchmal ist er ganz gnädig und barmherzig. Gerade bei Leuten, die auf der Suche nach ihm sind, da hört er manchmal auf solche Kuriositäten, sage ich mal. Und er zeigt sich, weil er möchte, dass Menschen gerettet werden. Nicht, dass er unseren Willen erfüllt unbedingt. Und merkt ihr, es geht den Juden immer noch ums Essen. Was fällt ihnen sonst für, sie hätten ja auch sagen können, Rote Meer teilen oder Berg versetzen oder sonst irgendwas. Nein, es geht ums Essen. Ich weiß nicht, ob die schon wieder Hunger hatten, keine Ahnung. Aber Manna vom Himmel, lass doch mal Brot vom Himmel fallen. Hatten sie gerade erlebt, zwei Tage, einen geraden Tag vorher hatten sie erlebt, wie Jesus Brot macht. Und jetzt lass doch mal Brot vom Himmel fallen. Sie haben es immer noch nicht begriffen. Es steht der vor ihnen, der das ewige Leben geben kann. Genau darum hat er gesagt ihnen. Ich stehe vor euch und ich kann euch das ewige Leben geben. Und sie wollen Brot vom Himmel. Mehr kriegen sie nicht als Jesus. Und was Größeres als Jesus können sie auch gar nicht kriegen, oder? Was Wichtigeres als Jesus können wir nicht kriegen. Was sagt Jesus dazu? 32, 33. Jesus erwiderte, ich versichere euch nachdrücklich, es war nicht Mose, der euch das Brot aus dem Himmel gegeben hat, sondern es ist mein Vater, der euch das wahre Brot aus dem Himmel gibt. Merkt ihr? Er geht auf ihr Anliegen ein, Mose, und sagt, nein, es war der Vater. Und dann versucht er wieder ihre Blickrichtung zu ändern, der euch das wahre Brot, es geht nicht um das Manna im Himmel, es geht um das wahre Brot. Denn das Brot, das Gott schenkt, ist der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Wir frommen Christen wissen natürlich, wer damit gemeint ist. Ne? Ich weiß nicht, ob die das wirklich begriffen haben. Ich bin der, sagt Jesus, ich bin der, den Gott geschickt hat und der Welt das Brot gibt, der ganzen Welt, nicht nur euch paar Leuten, der ganzen Welt. Ich bin der, der jedem Menschen auf der Welt das Leben geben kann. Welch eine Größe, also als ich das nochmal gelesen habe und mir vor Augen geführt habe, habe ich wieder gesehen, diese Dimension, die Jesus hier weitergibt, diese Herrlichkeit, und die standen direkt davor. Und haben es nicht gesehen. Und wie oft stehen wir davor, vor Jesus, Herr, mach das und da zwickt es mich noch und das könnte noch besser werden. Wir stehen vor dem Herrn des Lebens. Das wahre Brot, das ist nicht das Weltmeisterbrot vom Bäcker, von deinem Lieblingsbäcker. Oder das einzig wahre Brot zum Trinken. Habt ihr es verstanden? Ihr guckt zum Glück nicht so viel Fernsehen, genau. Das einzig wahre Bier zum Trinken. Ich sage jetzt keine Werbung, nein. Kennt ihr das nicht, das einzig wahre? Doch, ja, der eine oder andere kennt es. Nee, das war jetzt ein Witz. Okay, vergiss es. Nichts, was hier auf der Erde mir wirklich wichtig ist, nichts, was mir hier auf der Erde wirklich wichtig ist und nötig erscheint, kann mir ewiges Leben geben. Ist dir das bewusst? Nichts, was mir so wichtig ist, worauf ich niemals verzichten möchte, kann dir ewiges Leben geben. Dein Geld nicht, dein Haus nicht, dein Auto nicht, dein Smartphone nicht, WhatsApp nicht. Nichts, nichts. Nicht mal deine Gemeinde. Nicht mal dein Pastor kann dir ewiges Leben geben. Es ist nur Jesus, der ewiges Leben kann. Das wahre Brot, was aus dem Himmel kommt. Nur er kann das ewige Leben schenken. Aber wisst ihr was? Die Juden, sie wollten nicht Jesus, sie wollten immer noch Brot. Sie haben das vom Brot gehört, was Jesus hier gesagt hat, das wahre Brot. Und was sagen sie dazu? In Vers 34, Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Ich mache mich jetzt lustig über die Juden. Eigentlich ist das tief traurig und ich glaube, dass wir manchmal genauso denken. Hauptsache, ich bin immer versorgt. Es geht hier um so viel mehr. Und das versucht Jesus hier mal. Er ist nicht einfach nur so der Fürbittenerfüller. Er möchte uns ins ewige Leben leiten. Und deswegen mutet er uns manchmal Dinge zu. Und er hört auch nicht jedes Gebet. Er ist so viel mehr. Und wir sollten, und ich glaube, manchmal ist es so, wenn er nicht sofort antwortet, er möchte, dass wir nachbohren, dass wir näher zu ihm kommen, dass wir näher rankommen. Ich glaube, das, was Gisela vorhin gesagt hat zu den Bildern von Pina, ich hatte genau den gleichen Impuls. Je näher wir dran sind an ihm, desto mehr leuchtet das Licht, je mehr erkennen wir was von ihm. Und je weiter wir uns entfernen, und das ist dieser Tunnel, wo das Licht immer kleiner wird. Wir gehen immer weiter weg. Wir müssen nah ran. So, Jesus gibt nicht auf bei den Juden. Also ich weiß nicht, ob ich bei so vielen, so eine Hartnäckigkeit, gib uns doch Brot, ob ich da noch Geduld gehabt hätte, aber Jesus gibt nicht auf. Ich glaube, auch das ist ein Blick in das Herz von Jesus. Wie viel Geduld er mit uns hat, wie sehr er sich um uns kümmert und immer wieder darauf hinweist, worum es ihm eigentlich geht, das ist sein Herz. Und er sagt es hier nochmal in Vers 35 mal ganz deutlich, Jesus entgegnet dem, ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. So, wenn ich das jetzt wörtlich nehme, also wir müssen uns diese Aussage mal reinziehen. Was bedeutet das? Wenn ich das nochmal in Matthäus 6, Vers 33, diese Verbindung, trachtet nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Das ist genau das, was er hier sagt. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Aber das reicht nicht, einmal zu Jesus zu gehen und dann wieder wegzugehen, sondern dran zu bleiben, bei ihm zu bleiben, ihn immer mehr näher kennenzulernen, sein Herz zu verstehen, ihn zu lieben, ihm zu vertrauen, in ihm zu folgen. Das ist das. Darum geht es ihm. Ohne Jesus kommt niemand in den Himmel. Das ist auch hier ganz klar zu sehen, ohne Jesus kommt niemand in den Himmel. Und wir können noch so viel theologische, irgendwelche krummen Aussagen machen oder irgendwas aus der Bibel versuchen zu manipulieren. Es steht an so vielen Stellen drin, ohne Jesus kommt niemand in den Himmel. Ganz glasklar. Das ist Ausschluss. Wer zu Gott kommt, am Ende seines Lebens, wenn er gestorben ist und vor ihm steht und Gott sieht, Jesus ist nicht im Herzen, der geht in die Hölle. Ja, aber der konnte doch gar nichts von Jesus wissen, der hat doch sonst wo gewohnt. Ich weiß, so Fragen sind da. Aber Gott hat es von vornherein gesagt. Ist Gott dafür verantwortlich, dass wir Jesus kennenlernen? Ja? Ist Gott dafür verantwortlich, dass wir Jesus kennenlernen? Wer hat sich eigentlich von Gott abgewendet? Wer hat eigentlich gesagt, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben? Wir. Wir. Und wir können nicht sagen, Adam und Eva waren das, wir haben das nicht besser gemacht. Kein Stück. Kein Stück. Wir haben uns von ihm abgewendet. Ist das seine Verantwortung, dass wir wieder zu ihm kommen? Überhaupt nicht. Das ist unsere Verantwortung. Aus seiner Gnade hat er Jesus geschickt, um uns den Weg zu weisen, um uns seine Liebe wieder zu zeigen, damit wir den Anschluss kriegen, damit wir den Weg sehen. Aber es ist nicht seine Verantwortung, ja zu sagen, sondern unsere. Und wenn wir das nicht tun, egal ob wir das gehört haben oder nicht, es ist nun mal Tatsache und das steht in der Bibel so eindeutig drin. Ohne Jesus kommt niemand zum ewigen Leben. Wir müssen Jesus haben. Und es ist nicht seine Verantwortung, dass jeder in dieser Welt von Jesus hört. Es ist unsere Verantwortung. Unsere, die wir Jesus kennen. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium bis an die Enden der Erde. Es ist unsere Verantwortung, es ist nicht seine. Er tut alles, um uns zu helfen, das auszuführen, aber es ist unsere Verantwortung. Merken wir, um was es eigentlich geht. Es geht hier um Leben und Tod. Und Jesus ist da, er ist gekommen, er hat sich hingestellt, er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin derjenige, durch den ihr in den Himmel kommt. Und wie steht es im Johannesevangelium? Die Welt wollte es nicht wissen. Und wir können nur sagen, es war Gnade, dass wir den Weg gefunden haben. Es war Gnade, nichts anderes, Gnade. Denn von mir aus hätte ich das nicht gemacht, ihn gesucht. Es war seine Liebe, die mich gefunden hat. Aber er hätte es nicht tun müssen. Ich bin dankbar, dass er es getan hat. Und umso mehr ermutigt es mich, allen Menschen, die es noch nicht wissen, deswegen waren wir gestern auf der Straße, Menschen müssen was von Jesus hören. Sie müssen wissen, das ist das wahre Brot. Ja, sie kriegen erstmal Kuchen, um überhaupt ein offenes Ohr dafür zu kriegen. Aber das wahre Brot ist was anderes. Es reicht nicht, von Jesus nur zu hören, ihn nur wahrzunehmen, nur anzuerkennen. Von ihm zu reden, fromm zu reden. Wir müssen ihn aufnehmen, wir müssen ihn ranlassen in uns. Es muss ein Teil von uns werden. Er muss in uns wohnen. Wir müssen ganz nah dran sein. Erst dann wird die Kraft, die Jesus in sich hat, in uns aufgehen und wird uns zum Leben bringen. Er muss in uns drin sein. Und es reicht nicht einmal Ja zu sagen und dann zu leben, wie wir wollen. Dann bleiben wir im Irdischen. Dann bleiben wir auf der Suche nach Brot. Ich sag's mal so. Egal, ob es jetzt Brot oder ja, Gesundheit oder wie auch immer. Wir bleiben auf der Suche nach dem Irdischen. Aber wenn wir Jesus drin haben, dann ist das Fenster offen, die Tür offen, dass wir den Blick in den Himmel, in die Herrlichkeit. Und heute Morgen haben wir ein bisschen was davon gemerkt, wenn Herrlichkeit auf uns kommt, über uns kommt. Habt ihr es gemerkt im Lobpreis? Das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Da können wir nur sagen, so Herr, ich streck mich aus, ich will da was von. Und das können wir nur, wenn Jesus in uns ist. Sonst haben wir den Blick gar nicht. Sonst begreifen wir gar nicht, was da uns zur Verfügung steht. Und ich glaube, wir haben noch längst nicht begriffen, was uns da alles zur Verfügung steht. Wir haben, das hat Patti vorhin so schön gesagt, ein ganz kleines bisschen haben wir geschmeckt. Es steht noch so viel mehr zur Verfügung. Aber wir werden es nur ergreifen. Und Jesus sagt, das ist euer Erbe. Das gehört uns, wenn wir Jesus in uns haben. Wenn wir Jesus in uns haben, sind wir Kinder Gottes. Und das gehört uns alles, was im Himmel ist. Aber ohne Jesus kommen wir da niemals ran. Das Brot des Lebens. Und ihr werdet nie wieder Hunger haben. Weder geistlich noch irdisch. Irdisch können wir ruhig hungern. Und das mutet uns Jesus sogar zu. Irdisch werden wir auch dursten. Es gibt Christen, die dursten und hungern. Aber niemals geistlich. Niemals geistlich. Es sei denn, wir vernachlässigen das. Nah dran sein. Heute Morgen möchte ich darum werben, wirklich sich auszustrecken nach Jesus und nah dran zu sein, ihn zu essen. Zu essen heißt nicht nur einfach Abendmahl zu nehmen. Ich glaube, wir unterschätzen Abendmahl. Nächstes Mal gehe ich da ein bisschen mehr drauf ein. Wir unterschätzen das. Das reicht nicht, einfach nur so ein Stück Brot und den Traubensaft zu trinken. Das reicht längst nicht. Jesus aufzunehmen, in uns aufzunehmen, ist viel, viel mehr. Und ich möchte euch Hunger machen darauf, mehr von Jesus kennenzulernen und mehr von Jesus wahrzunehmen. Ja. Amen.